The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 5. November. Was macht eigentlich Sarah Wagenknecht? Die Frau, die eine Partei gründete und ihren Namen zum Programm machte. Bündnis Sarah Wagenknecht. Was sie mit diesem Bündnis bezweckte, das formulierte Wagenknecht auf der Gründungspressekonferenz so.
Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann.
Das war im Januar 2024. Mittlerweile hat sich die Ampel selbst überwunden und das BSW, das windet sich in der außerparlamentarischen Opposition. Dabei sah es anfangs so aus, als gelinge Wagenknecht, der Tausendsessin des Populismus, den Unzufriedenen ein Angebot zu machen, das ohne den Sozialkitsch der Linken und den Rechtsextremismus der AfD auskommt. Harte Migrationspolitik, Stärkung des Standorts Deutschland, Frieden mit Putin, Steuererhöhung für Wohlhabende. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr holte die Partei aus dem Stand 6,2% und bei den drei darauf folgenden ostdeutschen Landtagswahlen wurde sie zweistellig. Doch in dem Erfolg war der Niedergang angelegt und das hat mit der Person Sarah Wagenknecht zu tun. Denn die Absolutheit ihrer Forderung, die Reinheit der Wagenknechtschen Lehre, sie funktioniert in Reden, aber nicht im politischen Handeln. In Thüringen kollidierte der Regierungswille von Katja Wolf, ehemalige Oberbürgermeisterin von Eisenach, die von der Linkspartei zum BSW als Spitzenkandidatin rübergemacht hatte, mit dem Regierungsunwillen ihrer Parteichefin. Kurz nachdem Wolf mit CDU und SPD das gemeinsame Sondierungspapier präsentierte, grätschte Wagenknecht in einem Interview mit der ARD dazwischen.
Allerdings sind auch einige Dinge noch nicht erreicht worden, die für uns im Wahlkampf sehr, sehr wichtig waren, sowohl auf der landespolitischen Ebene als auch bei der Frage von Krieg und Frieden.
Regierungsverantwortung hemmt den Erzählfluss. Von dem aber lebt das politische Phänomen Sarah Wagenknecht. Und vom Opponieren, auch gegen die eigenen Leute. In der Linken hat sie das in extenso betrieben und je zerstrittener die Linkspartei war, desto schärfer wurde Wagenknechts Profil. Nur eine Anführerin ist sie nicht. Das zeigte sich, als sie 2018 die Sammlungsbewegung Aufstehen mitgründete, sich aber wenige Monate später wieder zurückzog. Zwischen Reden und Machen besteht eben ein Unterschied. Und auch das BSW war nur so lange erfolgreich, wie Wagenknecht mit ihren prägnanten Auftritten die Illusion aufrechterhalten konnte, aus Fundamentalopposition könne eine Fundamentalregierung entstehen. In Thüringen und Brandenburg, wo das BSW jetzt mitregiert, ist diese Illusion an der Realität zerschellt. Nach der verlorenen Bundestagswahl wurde es still um die bis dahin omnipräsente Politikerin. Vergangene Woche nun war sie bei Markus Lanz zu Gast und lieferte ihre ganz eigene Erklärung dafür.
Das BSW war im ganzen halben Jahr oder ganzen Dreivierteljahr insgesamt dreimal in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Also wir werden hier schon deutlich ausgegrenzt, weil man offensichtlich unsere Meinung nicht so gern hören möchte.
Es könnte auch einfach daran liegen, dass eine APO-Partei nun mal weniger Relevanz hat. Das Fortbestehen des BSW jedenfalls hängt nun maßgeblich vom Abschneiden bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr ab. In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hat die Partei eine reale Chance, in die Parlamente einzuziehen. Ob sie die nutzt, ist allerdings fraglich. In diesen Tagen will die Partei Vorentscheidungen über ihre künftige Aufstellung treffen und über einen neuen Namen, wobei das Kürzel BSW bleiben soll. Welche Rolle Sarah Wagenknecht in Zukunft in der Parteiführung spielen will, das hat sie sich bisher offen gelassen. Vielleicht steht BSW ja bald für bin schon weg. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview erklärt Militärexperte Carlo Masala Trumps Atomtestankündigung.
Es kann aber bei Trump auch letzten Endes dieses Egomanische sein, besser als die anderen zu sein und deshalb die amerikanische nukleare Stärke durch öffentliche Tests demonstrieren zu wollen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Zahlen vom US-Chip-Hersteller AMD. Außerdem gibt's einen Kulturkampf ums Koffein in Italien und wir wundern uns über die Gassi-Runde ohne Hunde. Donald Trump sorgt wieder mal für Aufsehen. Auf der Air Force One und auch in einem Interview mit dem Sender CBS wirft er China und Russland vor, heimlich Atomwaffentests durchzuführen und kündigt zugleich an, dass auch die USA wieder testen können.
You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it. If they're going to do it, we're going to do it.
Ein Schritt, der eine neue Phase des atomaren Wettrüstens einläuten könnte. Doch was würde ein solcher Test konkret bedeuten? Und welches Kalkül steckt hinter Trumps Ankündigung? Darüber habe ich mit Carlo Masala gesprochen, Sicherheits- und Militärexperte, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Er leitet dort das METIS-Institut für Strategie und Vorausschau und arbeitet mit seinem Forschungsteam daran, Krisen und Konflikte weltweit frühzeitig zu erkennen. Er ist also genau der Richtige, um einzuordnen, was hinter den Worten des US-Präsidenten steckt. Und unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Masala.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Masala, Donald Trump hat am Wochenende in einem Interview mit dem Sender CBS China und Russland vorgeworfen, heimlich Atomwaffentests durchzuführen. Sie testen weit unter der Erde, wo die Menschen nicht genau wissen, was vor sich geht, so Trump. Die erste Frage, sind solche Tests im Geheimen überhaupt möglich?
Also ja, prinzipiell sind sie natürlich möglich, unterirdische Tests. Wir haben aber als Öffentlichkeit keinerlei Hinweise darauf, dass das, was Donald Trump sagt, stimmt. Obwohl diese Vermutung schon vor Donald Trump immer in den USA geäußert wurde, dass diese unterirdischen Tests stattfinden, vor allen Dingen seitens Russland. Aber ob es stimmt, wissen wir nicht.
Jetzt hat Trump selbst vergangene Woche, und zwar kurz vor seinem Treffen mit dem chinesischen Machthaber Xi, amerikanische Atomwaffentests angekündigt und diese Ankündigung in dem CBS-Interview auch nochmal wiederholt. Kurz darauf wiederum hat Trumps Energieminister Wright erklärt, die Tests, über die gerade gesprochen würde, seien Systemtests, also keine nuklearen Explosionen. Was heißt das jetzt?
Das heißt letzten Endes, dass nukleare Explosionen an Rechnern, mit hochleistungsfähigen Rechnern, simuliert werden aufgrund der Daten, die vorhanden sind. Also man testet keinen Sprengkopf real, der dann explodiert und natürlich die entsprechende radioaktive Strahlung dann halt produziert, sondern man simuliert einen Test an einem Rechner. Und das passiert in den USA, weiß ich nicht, seit 25, 30 Jahren.
Meinen denn dann Trump und Wright dann ein und dasselbe, wenn sie von Atomwaffentests sprechen?
Nein, so wie es in den öffentlichen Verlautbarungen klang, meint Trump wirklich das physische Testen von Nuklearsprengköpfen. Also das heißt, man geht auf irgendwelche Testgebiete oder man macht es unterirdisch und lässt wirklich einen Sprengkopf explodieren, um zu sehen, was da passiert und sozusagen die entsprechenden Messungen durchzuführen. Und der Energieminister letzten Endes sagt, nein, das werden wir nicht machen. Wir machen das so wie immer. Das heißt, wir gucken, wie Raketen fliegen und testen Sprengköpfe ja im Prinzip als Simulation auf dem Rechner. Das sind unterschiedliche Sachen.
Das heißt, Wright widerspricht seinem Präsidenten.
Ja, Wright widerspricht seinem Präsidenten. Der, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann auch ein bisschen zurückgerudert ist, weil er dann sozusagen von sogenannten Low-Yield-Tests sprach, nämlich Tests von Sprengköpfen mit einer kleinen Sprengkraft.
Aber mit Sprengkraft,
genau.
Nun gibt es aber seit 1996 den Vertrag über das umfassende Verbot von Atomtests, an das sich die USA immer gehalten haben, auch wenn sie diesen Vertrag nicht ratifiziert haben. Hat der dann in diesen Zeiten noch eine Bedeutung, wenn die USA tatsächlich das tun würden, was Trump jetzt angekündigt hat?
Also dadurch, dass die USA den nie ratifiziert haben, müssen die USA sich nicht daran halten. Aber sie würden natürlich ein Signal geben, also wenn die USA jetzt anfangen würden, Sprengköpfe zu testen, dann ist das natürlich ein Signal an andere Staaten, dass sie das auch machen können. Also dann könnten wir theoretisch wieder in eine Phase eintreten, wie wir sie in den 50er, 60er Jahren hatten, wo sozusagen irgendwo in irgendwelchen Gebieten, zumeist unterirdisch dann, Sprengköpfe explodieren.
Aber allein die Ankündigung von Trump, so etwas tun zu können, was bezweckt er damit?
Ich glaube, hier geht es wieder um Druck auf andere auszuüben. Ja, also vor allen Dingen auf die Chinesen und auf die Russen, dass die keine Testungen durchführen sollen. Wie gesagt, was wir nicht wissen, ist, was alles im Hintergrund für Informationen vorliegen. Ob vielleicht Russland einen solchen Test plant, ob vielleicht China einen solchen Test plant, das wissen wir alles nicht. Das kann sein, dass Trump da Druck ausüben will, dass er sagt, mach das bloß nicht, weil sonst gehen wir wieder in ein Zeitalter rein, in dem alle wieder testen. Es kann aber bei Trump auch letzten Endes dieses Egomanische sein, besser als die anderen zu sein und deshalb die amerikanische nukleare Stärke durch öffentliche Tests demonstrieren zu wollen. Man muss ganz einfach sagen, das wissen wir nicht, was ihn dazu bewegt. Und wir sehen ja, wie irritiert letzten Endes seine eigenen Leute waren über diese Ankündigung.
Wie sehr muss uns das alles beunruhigen?
Ich glaube, mit Blick auf die Testung von Sprengköpfen muss uns das nicht besonders beunruhigen. Weil,
warum?
Weil Trump zeigt in diesen Sachen immer wieder, dass er sich im Detail nicht auskennt. Dass er letzten Endes Dinge behauptet, die nicht wahr sind, Dinge ankündigt, die er dann letzten Endes doch nicht durchführt. Deswegen glaube ich, muss uns das hier nicht sehr beunruhigen. Zumal ihm irgendjemand erklären wird, vermute ich mal, dass wenn die USA wirklich öffentlich testen, durch all das, was dann letzten Endes in die Atmosphäre aufsteigt, was dann gemessen werden kann, Staaten wie China oder Russland ja Informationen über diese Sprengköpfe bekommen können, um ihr eigenes Arsenal zu verbessern und zu optimieren. Und das wird Trump sicherlich nicht wollen.
Das heißt, wir haben ein großes Durcheinander gerade?
Es ist ungefähr amerikanisch gesprochen das, was wir momentan mit der Frage Syrien und der Rückführung haben. Alle reden durcheinander.
Herr Masala, dann danke ich Ihnen für Ihre klaren Worte und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Vor gut 3 Stunden haben in New York die Wahllokale geschlossen und wie erwartet hat der demokratische Kandidat Soran Mamdani nach ersten Hochrechnungen die Wahl gewonnen. Mamdani hat einen Wahlkampf gemacht für die Menschen im Big Apple, nicht für die Multimillionäre. Kostenloser öffentlicher Nahverkehr, städtische Supermärkte mit gedeckelten Lebensmittelpreisen und Mietpreisbremse. Damit konnte er offenbar bei den Wählern punkten. Bei uns ist jetzt Chelsea Speaker, Co-Host unseres USA-Podcasts White House Briefing, den sie zusammen mit Julius Vandela moderiert. Guten Morgen, liebe Chelsea.
Guten Morgen, Dagmar.
Die Hochrechnungen sagen, Mamdani hat gewonnen. Warum? Weil seine Themen so stark waren oder die Konkurrenz so schwach?
Ich würde sagen, weil er selbst so stark war. Mamdani hat gezeigt, wie moderner Wahlkampf heute funktionieren kann. Er war locker, nahbar, mitten auf der Straße. Da hat wirklich mit den Leuten gesprochen und nicht über sie. Er war auf Social Media super präsent. Der hat kurze, unterhaltsame Videos immer mit einem Augenzwinkern gepostet, auch mal auf Spanisch oder Arabisch, um diese verschiedenen Gruppen zu erreichen. Und genau das hat funktioniert, weil es eben authentisch war. Er war sichtbar, er war ansprechbar, er war echt. Und er hat zugehört und verstanden und seine Politik dann auch daran angepasst. Der ist sogar zur letzten Debatte, wo er mit den beiden anderen Kandidaten angetreten ist, der ist sogar mit dem öffentlichen Bus angereist. Und das war einfach ein Sinnbild für seine gesamte Kampagne.
Mit welchem Gegenwind aus dem Weißen Haus muss Mamdani denn jetzt rechnen? Donald Trump hat ihn ja schon im Vorfeld der Wahl als Kommunisten bezeichnet und gedroht, New York den Geldhahn zuzudrehen.
Ja, bei Trump ist natürlich nichts auszuschließen. Er schreckt auch nicht davor zurück, finanzielle Zuschüsse als Druckmittel einzusetzen, wenn ihm die Politik der jeweiligen Stadt nicht passt. Das haben wir immer wieder gesehen. Jetzt mitten im Shutdown der Regierung hat seine Regierung rund 28 Milliarden Dollar eingefroren oder gestrichen. Das sind Gelder, die ursprünglich für mehr als 200 Projekte vorgesehen waren, vor allem in Städten und in Wahlkreisen und Bundesstaaten, die von Demokraten regiert werden. Zum Beispiel in New York City, in Chicago oder auch in Kalifornien. Und seit Monaten entsendet er auch Nationalgardisten in Städte, die von Demokraten regiert werden, zum Beispiel DC oder LA, um hart gegen Kriminalität vorzugehen und illegale Einwanderer, so sagt er es. Und gleichzeitig versucht er, den Städten die Mittel zu streichen, die nicht mit den Bundesbehörden in der Einwanderungspolitik kooperieren. Mamdani kann sich also bestimmt auf einiges gefasst machen, denke ich.
Hat die Wahl denn jetzt in irgendeiner Form eine Konsequenz für die Demokratische Partei? Also muss man einfach linker werden, um erfolgreich zu sein und um Trump die Stirn bieten zu können?
Nein, New York City ist vieles, aber kein Abbild der Vereinigten Staaten. Es ist eine Weltstadt, die tief demokratisch ist, aber Wahlkreise in Upstate New York oder in Virginia oder North Carolina oder Georgia oder Arizona, die sehen zum Teil ganz anders aus. Und deshalb können die Demokraten diese, zumindest für amerikanische Verhältnisse, sehr progressive linke Politik auf gar keinen Fall 1:1 auf Bundesebene übertragen. Das haben wir auch gesehen. Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez, die versuchen auch seit Jahren, diese Politik auf Bundesebene an den Mann zu bringen. Und da hat es auch bisher nicht wirklich zum Erfolg geführt. Also das kann in bestimmten Städten funktionieren, aber nicht für die Demokraten insgesamt auf nationaler Ebene. Das Thema und dazu noch viele aktuelle Zahlen zu Amerika, jetzt ein Jahr vor den Zwischenwahlen, das habe ich ausführlich mit Julius van der Laar in der neuen Folge unseres White House Briefings besprochen. Unsere Pioneers können also gerne auch da reinhören.
Vielen Dank, liebe Chelsea, für deine Einschätzung. Und die aktuelle Folge des White House Briefings, die finden Sie über den Link in den Shownotes in diesem Podcast.
Danke, Dagmar.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da kann uns keine besser auf dem Laufenden halten als unsere Börsenreporterin vor Ort in New York an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, du hast ja für uns in die Bücher des US-Chip-Herstellers AMD reingeschaut. Wie geht es denn dem Unternehmen? Also gibt es starke Zahlen durch den KI-Boom?
Ja, AMD hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen und die beeindruckende Wachstumsstory rund um KI-Chips fortgesetzt. Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um satte 36% nach oben, einer der stärksten Zuwächse in der Branche. Auch der Gewinn legte spürbar zu und erreichte einen Sprung von rund 30% gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt sind immer noch die Chips für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Die Sparte legte um 22% zu und profitierte von neuen Großkunden wie OpenAI und Oracle. Das Gaming-Segment boomte ebenfalls mit über 180% Wachstum. AMD sieht für das laufende Quartal weiter starkes Wachstum und hebt auch die Prognose deutlich an. Der KI-Boom macht sich also in den Büchern klar bemerkbar. Trotzdem gab die Aktie nachbörslich um 3,7% nach, weil der Ausblick für die Profitabilität nur den Erwartungen entsprach und Investoren auf noch höhere Margen gehofft hatten, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass etwas, das klingt wie Satire, tatsächlich real ist. Realsatire also. Hobbydogging nennt sich der neueste Trend und bedeutet Gassi gehen, aber ohne Hund. Im Netz zeigen sich Menschen mit Leine und Parcours. Nicht zu sehen ist allerdings ein Hund, denn den gibt es nicht. Die Hobbydogger in den Clips springen über Hütchen, in der Hand eine hundelose Leine, eine Spezialanfertigung, damit sie nicht schlaff herunterhängt. Und die Hobbydogger rufen Beifuß, Sitz, Platz und dann fein, tätscheln liebevoll die Luft und geben dem Phantomhund ein Phantomleckerli. Ja, und wenn Sie denken, bizarrer geht es nicht mehr, all das passiert sogar unter Anleitung einer Hundetrainerin. Und die meint es ernst. Die Frau sieht das skurrile Konzept als Vorbereitung, als mentales Training für den Ernstfall, wenn denn dann der echte Hund ins Leben tritt. Hobbydogging ist die kleine Schwester des Hobbyhorsings, dem Reiten mit einem Steckenpferd, also einem Holzstiel mit Stoffpferdekopf. Und sollten sich Hobbydog und Hobbyhorse bei einem Spaziergang oder Ausritt zufällig mal begegnen, keine Angst. Die wollen nur spielen, so wie ihre Besitzer auch.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Sich über den Nationalstolz der Italiener zu beklagen. Nicht die Pizza, nicht die Pasta, nein, den guten alten Kaffee. Kaffee in Italien oder besser gesagt Espresso. Denn wer dort un Café bestellt, bekommt keinen Filterkaffee, sondern einen starken Espresso. Der ist nicht nur einfach ein Getränk, sondern ein Ritual. Morgens an der Bar, schnell stehen, ohne viel Schnickschnack. Und wer sich über dieses Ritual lustig macht oder es gar schmäht, der wird zum Staatsfeind. Naja, zumindest ist die Aufregung groß über das, was eine Italienerin geschrieben hat. Valentina Palance heißt diese Frau und ist Autorin. Und sie hat es gewagt, ein Buch zu veröffentlichen mit dem provokanten Titel »Der Kaffee in Italien ist ekelhaft«. Mamma mia, wie kann sie nur? Aber dieses Buch hat Palance nicht geschrieben, weil sie Kaffeequerulantin ist. Sie war selbst Barista und wird Kaffeeexpertin genannt. Sie hat es geschrieben, weil sie die Entwicklung der Kaffeekultur im Land beklagt. Mittelmäßige Bohnen, alte Gewohnheiten statt Leidenschaft. Und auch der Preis ist aus ihrer Sicht ein Problem. Im Schnitt nur 1,50 Euro. Dafür kann man keinen guten Kaffee bekommen, sagt sie. Aber Kaffee ist heilig in Italien und mancherorts wird er sogar zur Geste des Miteinanders. Der Caffè Sospeso ist eine Tradition aus Neapel. Einer zahlt und zwei trinken. Der aufgeschobene, spendierte Kaffee sozusagen. Und vielleicht geht es in Italien eben genau darum, um das schöne Gefühl und den gemeinsamen Genuss, wenn der Barista an der Bar steht und es dann heißt, il caffè è pronto. Oder wie wir Deutschen sagen,
der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich. Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht ganz erfolgreich.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Der Kaffee ist fertig, das klingt für mich wie Musik. Thank you.